The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 26. Juli.
Wir fangen hier morgens um 7 an. Da erwarte ich na klar, dass die Auszubildenden hier um 7 einsatzbereit stehen. Kann man auch nicht immer erwarten, hat die Erfahrung gezeigt, leider. Und die Leistungsbereitschaft, die leidet meiner Meinung nach. Man kann das nicht verallgemeinern, es ist nicht grundsätzlich so. Aber man merkt doch schon, da könnte ein bisschen mehr Esprit drin sein. Ne? Das merkt man.
Ja, Arbeitsbeginn um 7 Uhr und dann auch noch schlecht bezahlt werden, darauf haben nur noch wenige junge Menschen Lust. Jedes Jahr fehlen in Deutschland Tausende Auszubildende. Im April dieses Jahres zum Beispiel waren 40.000 Ausbildungsplätze noch unbesetzt. Das Problem ist schon lange bekannt, doch Änderungen am System Ausbildung lassen sich nur schwer finden. Dafür gibt es aber zahlreiche Ideen. Jörg Dittrich, Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, fordert mehr Anerkennung für Auszubildende.
Es ist für Studenten normal, Semesterticket, Wohnheime zu haben, Studentenwohnheime. Diese identische Ausfinanzierung der beruflichen Bildung muss kommen. Und wenn wir den Deutschen Akademischen Austauschdienst sehen, dann ist ein Vorschlag auch der Deutsche Berufliche Austauschdienst. Es muss zur Normalität werden, dass ein Auszubildender genauso einen Auslandsaufenthalt machen kann, wie das heutzutage ein Student tut.
Es wäre ein richtiger Schritt, um den oftmals verstaubten Image der klassischen Ausbildung einen neuen Anstrich zu geben. Was auch noch helfen würde, wäre eine bessere Bezahlung. Die durch Tarifverträge festgelegten Ausbildungsvergütungen schwanken je nach Bundesland und Beruf immer noch sehr. Doch, und jetzt kommt die gute Nachricht, laut der Hans-Böckler-Stiftung seien in einigen Bereichen die Ausbildungsvergütungen in jüngster Zeit überdurchschnittlich stark angehoben worden. Im Backwerk dürfen sich die Auszubildenden im ersten Lehrjahr ab August über 26,5% mehr Gehalt freuen. Dieser Schritt ist längst überfällig, denn dass sich so wenige junge Menschen nach der Schule für einen Lehrberuf entscheiden, ist laut Max Kugel ein hausgemachtes Problem.
Dazu kommt noch, dass der Lehrling jetzt auch nicht unbedingt sehr gut behandelt wurde.
Also oft Kugel ist Bäckermeister in Bonn und weiß, wovon er spricht.
Die letzten Generationen haben einfach vieles nicht richtig gemacht und deshalb möchte heute keiner diesen Beruf mehr erlernen. Heute hat dieser Beruf bei vielen keine Wertigkeit.
Ich habe mit Max Kugel noch ausführlich über dieses Thema gesprochen. Das ganze Gespräch hören Sie gleich. Im Übrigen, laut Mikrozensus gäbe es rund 600.000 Menschen zwischen 18 und 24 Jahren, die zwar von der Schule gegangen sind, aber danach nicht in einer Arbeitsstelle angekommen oder eine Ausbildung bzw. ein Studium begonnen haben. Es fehlt also nicht an potenziellem Personal. Doch nun ist die Frage, wie bekommt man diese 600.000 Menschen in den Lehrberuf? Vielleicht sollten Betriebe mal anfangen, kleine Brötchen zu backen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Börsenreporterin Anne Schwed erklärt die neuen Zahlen von Microsoft und Alphabet. Wir staunen, wie Hertha BSC zunehmend zum Familienbetrieb wird und schauen in die USA, wo eine besondere Tierart zur Plage mutiert. Alle reden vom Handwerk und wie toll und wichtig es ist. Nur im Handwerk arbeiten, das wollen immer weniger Leute. Vielleicht sind höhere Löhne in der Ausbildung ein erster Ausweg. Wir hatten das Thema gerade. Ich habe mit einem Handwerksmeister der besonderen Art gesprochen. Max Kugel kommt aus einer Bäckersfamilie. Den Familienbetrieb hat er nicht übernommen. Er hat sich selbstständig gemacht, denn er wollte neue Wege gehen in diesem Beruf rund um das Brot, das er so liebt. Max Kugel hat eine Weltreise unternommen, um Bäckereitraditionen in anderen Ländern zu verstehen und neu zu entdecken. Er hat ein Buch darüber geschrieben mit dem Titel »Wie ich auszog, um mein Handwerk zu retten«. Heute hat er eine kleine Kultbäckerei in Bonn, wo er nur ein einziges Produkt herstellt – Brot. Aber genau das ist sein Erfolgsrezept. Wie schaut er auf seine Branche und was können wir hier in Deutschland von den Amerikanern und Asiaten lernen? Das alles jetzt. Guten Tag, Max Kugel.
Hallo.
Sie hatten damals die Qual der Wahl, den Familienbetrieb übernehmen oder etwas Eigenes machen. Wie kam es damals zu Ihrer Entscheidung?
Letzten Endes kam es zu der Entscheidung, weil ich sehr, sehr viele Bäckereien gesehen habe, was Bäckereien mit den Menschen machen, die sie betreiben, und was es mit der Qualität macht, wenn man immer mehr produzieren möchte und immer mehr Läden haben möchte. Und dann habe ich für mich gesagt, das kann nicht die Zukunft des Bäckerhandwerks sein. Und auch bei uns zu Hause war es schon so eine Größe und so ein Produktportfolio, dass ich wusste, das wird langfristig nicht möglich sein, das qualitativ ganz, ganz hoch zu halten. Und deshalb musste ich damals leider Gottes die schwere Entscheidung treffen und habe gesagt, okay, wenn ich mein Handwerk, so wie ich es für richtig halte, retten möchte, dann muss ich den selbstständigen Weg gehen und muss ihn auch so runterbrechen, dass ich mich auf ein Produkt fokussiere.
Was gerade bei mir hängen geblieben ist, was ein Bäckergewerbe, was das auch mit den Menschen macht. Wie meinen Sie das? Was macht das mit den Menschen?
Ja, also wenn ich jetzt quasi die Betreibenden, die Bäckereibesitzer anspreche, dann ist es in den letzten Jahrzehnten einfach immer so gewesen, dass rund um die Uhr arbeiten, personell immer eng aufgestellt zu sein, man eigentlich nicht genügend Zeit hat, um die Qualität in die Produkte hineinzubringen, sprich die Zeit für die Fermentation der Teige und einfach das, was man braucht, um ein richtig gutes Produkt herzustellen. Sondern bei uns Bäckern war es früher immer so, so viel wie möglich produzieren, in so wenig wie möglich an Zeit, die man dafür benötigt. Und das macht den Menschen kaputt einfach. Das macht die Familien, die dahinter stehen, oft kaputt, weil es einfach nur Arbeit gibt. Und was vieles andere gibt es eben nicht. Und das war bei uns zu Hause auch so. Also bei uns war immer nur Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und wenn ich das die nächsten Jahrzehnte machen möchte und ich möchte, dass junge Menschen sich für Handwerk begeistern, da muss ich ein anderes Modell vorleben.
Und dafür sind Sie auch um die Welt gereist und haben sich von verschiedenen Ideen rund um das Bäckersein inspirieren lassen. Welche haben Ihre eigene Geschäftsidee besonders geprägt?
Das ist ganz klar gewesen. Die USA und auch Kanada, eigentlich Länder, die für ihr schlechtes Brot bekannt sind.
Ja, total. Also wenn ich da bin, wenn ich in Amerika bin, lerne ich die deutsche Backtradition wieder schätzen. Also dort gibt es ganz viel Toastbrot und ganz wenig richtiges Brot. Man findet es schon, aber man muss echt suchen.
Genau. Und das ist so das, was ihm halt vorhergesagt wird. Aber es ist wirklich so, dass in beiden Ländern eine ganz andere Brotkultur herrscht. Also das sind ja Länder, die sehr weizenlastig sind, vom Anbau auch. Roggen wird da ganz wenig angebaut. Diese Brotkultur einfach, auch die dort gelebt wird. Also es ist so eine Leichtigkeit in diesen beiden Ländern. Du hast das Gefühl, wenn du in die Läden reinkommst, dass du Freunde triffst, dass es alles andere ist, aber keine Bäckerei. Das ist so, die Leute haben Spaß hinter der Theke, die Kunden sind freundlich und freuen sich, wenn sie reinkommen. Es gibt keine klassische Arbeitskleidung in vielen Läden. Es ist einfach ein sehr, sehr, sehr leichtes Gefühl, was da mitschwebt. Und das war für mich sehr, sehr inspirierend, einfach eine Gelassenheit oder eine Lockerheit da reinzubringen. Und wenn ich dann nochmal auf die andere Seite der Welt gehe und wir gehen nach Asien, dann sind das eben Länder, gerade Thailand war prägend. Das sind oft Menschen, die sehr, sehr wenig haben und sehr, sehr glücklich sind. Und das ist auch kontrovers zum Deutschen, der immer schneller, immer weiter, immer höher und immer mehr und nie zufrieden. Und das ist so eine Mischung, die für mich ganz, ganz wichtig war, zu verstehen, dass ich es anders machen kann und dass das auch funktionieren kann. Und das war für mich so diese beiden größten Punkte für meine Gründung, die mich dazu gebracht haben, es ganz, ganz anders zu machen.
Warum hat man nicht immer diese Qualität, die Sie in Ihrem Backbetrieb anbieten, warum hat man diese Qualität nicht bei anderen Bäckern?
Also ein ganz großer Punkt ist, dass wir eben nur dieses eine Produkt produzieren. Wir backen nur Brot, 10 verschiedene Sorten. Und deshalb kann ich mich jeden Tag auf diese 10 Sorten konzentrieren und alles da reingeben. Und das, was unser Brot eben besonders macht, ist tatsächlich die Art und Weise, wie ich und mein Team es handwerklich herstellen. Also wir sind zwar ein sehr modern ausgerichteter Betrieb, so wie wir uns aufstellen und so wie wir nach außen treten, aber im Kern lassen wir die Tradition wieder aufleben und das, was uns unsere Väter oder mein Vater und unsere alten Meister, die wir in den Betrieben eben als Kollegen hatten, Das, was wir da mitnehmen konnten, das lassen wir da wieder einfließen. Und dieses Wissen ist über die letzten Jahrzehnte verloren gegangen, weil die Bäcker sich eher Maschinen in die Backstube geholt haben und eine Maschine muss dir nichts vermitteln. Also sind wir jetzt in dem Vorteil, dass wir das Wissen noch haben von den alten Meistern und die können wir anwenden und das macht das Produkt besonders.
Aber eine Maschine kann natürlich auch dabei helfen, die Produkte und das Geschäft zu skalieren, ne? Also sind Sie davon überzeugt, dass das so richtig ist, wie Sie es machen und Sie wollen gar nicht weiter skalieren?
Das ist in der Produktnische, in der ich mich bewege, auf jeden Fall die einzige Möglichkeit.
Weil andere sind natürlich auch der Meinung, man könnte nur über Größe überleben. Aber vielleicht ist das gar nicht mehr richtig. Vielleicht hat das mal gestimmt und jetzt hat sich die ganze Sache ein bisschen gewandelt?
Klar, in den letzten Jahrzehnten ging es darum, immer größer zu werden, auch bei uns im Bäckerhandwerk zu skalieren. Umso mehr Läden, umso mehr Umsatz, umso mehr Gewinn. Das wird in der Zeit funktioniert haben, als Rohstoffe noch günstig waren, als der Kunde noch nicht hinterfragt hat, was er da genau isst. Das heißt, früher konnte man die Convenience-Produkte und die Backmischungen noch viel, viel einfacher dem Kunden unterjubeln. Und da war das sicherlich möglich. Allerdings ist es heute nicht mehr möglich, weil der Anspruch vom Kunden steigt und das Brot, so wie wir es eben backen, in seiner ganzen Komplexität, das wird keine Maschine können und das können immer weniger Menschen. Und deshalb ist eine Skalierung eben meiner Meinung nach nicht möglich, wenn du qualitativ auf demselben Niveau mitspielen möchtest. Natürlich könnte ich sagen, okay, ich mache jetzt 10 Läden auf in Deutschland, das wäre das kleinste Problem. Aber es wäre nicht das gleiche Brot, wie wir es heute bei uns backen, sondern ich müsste Abstriche machen, weil ich mehr Menschen dazu bringen müsste, dieses Brot zu produzieren. Und dann würden irgendwann die Kunden sagen, nee, das ist nicht mehr das Brot, was es mal war und das bin ich nicht mehr bereit, den Preis zu bezahlen. Und das ist genau das Problem, was viele Bäcker eben haben.
Wie geht es Ihnen dabei, wenn Sie die Diskussionen rund um das Thema Fachkräftemangel hören?
Das ist ein Grab, was wir uns über die letzten Jahrzehnte selber geschaufelt haben im Bäckerhandwerk. Eben durch diesen hohen Maschineneinsatz, durch den hohen Convenience-Einsatz, der im Backhandwerk benutzt und betrieben wird, müssen wir eben nichts mehr vermitteln. Wir müssen nichts mehr lehren oder in den letzten Jahrzehnten eben. Dazu kommt noch, dass der Lehrling jetzt auch nicht unbedingt sehr gut behandelt wurde. Also oft sind es die einfachen Arbeiten gewesen. Also die letzten Generationen haben einfach vieles nicht richtig gemacht und deshalb möchte heute keiner diesen Beruf mehr erlernen. Heute hat dieser Beruf bei vielen keine Wertigkeit, aber wir sind eben jetzt gerade in einer Zeit, wo Handwerksberufe sich noch mal mehr zeigen, was für eine Substanz diese Berufe haben, diese Gewerke haben, wie zukunftssicher sie sind, dass viele Gewerke und Berufe niemals in dieser Qualität von Maschinen ersetzt werden können. Und deshalb denke ich und bin davon überzeugt, dass sich das Blatt wieder drehen wird, weil Handwerk bedeutet, in der Zukunft Sicherheit zu haben. Deshalb wird es immer noch diesen Fachkräftemangel geben. Aber die es eben dann machen und sich spezialisieren, die werden auf jeden Fall in keine Gefahr laufen, wirtschaftlich und beruflich nicht erfolgreich zu sein.
Bilden Sie eigentlich auch aus?
Ich bilde nicht aus. Dadurch, dass ich nur dieses eine Produkt produziere, kann ich diesen Ausbildungsrahmenvertrag nicht erfüllen, sondern ich bin eher die Anlaufstelle für junge Menschen, die neben nach der Ausbildung oder nach der Meisterschule im Brotbereich richtig schön geschliffen werden wollen und einer der Besten darin werden wollen. Und das hat sich so für uns rauskristallisiert, dass wir da eine sehr, sehr gute Anlaufstation sind.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, wenn man einen Lehrer hat, der so leidenschaftlich dabei ist und sein Handwerk so liebt wie Sie, dann kann das nur gut werden. Max Kugel, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen. Tschüss.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da sind nach Börsenschluss noch interessante Zahlen gekommen, die wichtig sind für die Anleger. Die Analyse kommt jetzt von unserer Frau in New York, Anne Schwedt. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea.
Der Software-Gigant Microsoft hat sich in die Bücher schauen lassen. Was steht da drin?
Also insgesamt läuft es für Microsoft eigentlich echt gut dank der Software- und Cloud-Geschäfte. Mit seinen Zahlen konnte der Konzern die Analystenerwartungen erfüllen. Der Umsatz konnte im Vergleich zum Vorjahresquartal um 8% auf knapp 56,2 Milliarden Dollar gesteigert werden. Allerdings wächst das Unternehmen langsamer als in den vergangenen Quartalen und auch der Gewinn konnte nicht gesteigert werden. Ein Grund dafür sind gestiegene Investitionsausgaben. Von Microsoft hieß es, das Geld würde für den Ausbau von Rechenzentren und auch für KI-Arbeiten benötigt. Künstliche Intelligenz ist ja auch genau der Bereich, auf den die Anleger ganz besonders schauen. Da ist ja die Frage, wie Microsoft davon profitieren kann. Dieses Jahr war Microsoft ja schon in das Unternehmen OpenAI mit eingestiegen, was die Anleger echt hoffnungsvoll gestimmt hatte. Außerdem will der Konzern KI-Dienste immer stärker auch in seine Produkte integrieren. Zum Beispiel gibt es ja jetzt auch schon so ein KI-Programm, das einem die E-Mails zusammenfassen kann. Die Anleger an der Wall Street waren allerdings nicht so zufrieden mit den Zahlen. Die hätten sich gewünscht, dass der Gewinn gesteigert werden kann. Dank dieser Investition in KI, die Microsoft-Aktie fiel deshalb nachbörslich um 3,7%.
Zum anderen gibt es neue Zahlen von Alphabet, also dem Konzern hinter Google. Wie sieht es da aus?
Ja, da sah es tatsächlich besser aus. Beim Umsatz gab es einen Plus von 7% auf 76,6 Milliarden Dollar. Beim Gewinn ging es um 15% nach oben. Beides besser als von Analysten erwartet. Besonders bei den Cloud-Produkten gab es eine starke Nachfrage und auch die Werbeeinnahmen steigen wieder deutlich. Wir sind also offenbar jetzt aus dieser Phase raus, in der sich Unternehmen wegen dieser unsicheren wirtschaftlichen Lage bei ihren Werbeausgaben zurückhalten. Der Konzern optimierte die Werbeangebote auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Rund 80% der Werbekunden würden inzwischen mindestens ein Produkt verwenden, das mit KI arbeite, heißt es von dem Konzern. Inzwischen bietet Alphabet auch seinen Cloud-Kunden KI-Dienste an. Das war ganz interessant zu sehen, weil Alphabet in Sachen KI ja ganz deutlich im Wettbewerb zu Microsoft steht und viele Analysten gespannt waren zu sehen, ob Alphabet da mithalten kann. Die Anleger waren auf jeden Fall sehr happy mit den Zahlen. Für die Alphabet-Aktie ging es nachbörslich um 6,1% nach oben.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass gleich vier wichtige Jobs bei Hertha BSC von Dardai-Männern belegt werden. Das hört sich eigentlich an, als würde da etwas nicht mit rechten Dingen zugehen.
Ene, mene, mei, zurück nach Hauskartoffelbrei.
Auch wenn Bibi Blocksberg ihre Finger nicht im Spiel hatte, scheint der Fußballclub allmählich zum Family-Business zu werden. Vater Pal Dardai hat selbst eine lange Karriere bei Hertha BSC hinter sich. Er spielte 15 Jahre lang für das Berliner Profiteam. Ab 2012 arbeitete er dann als Trainer, erst in der Jugendmannschaft und jetzt trainiert er das Stammteam. Nachdem sein Sohn Palko Dardai nun auch wieder in den Hertha BSC zurückgeholt wurde, sind die drei Dardai Brüder Palko, Benze und Marton jetzt Teil des Berliner Kaders. Dem Papa ist der Nachwuchs im Club besonders wichtig, wie er bei einer Pressekonferenz im Mai betonte.
Ich will wieder dahin zu gehen, dass die Hertha Jugendspieler nicht weggehen von dem Verein, dass die Hertha Jugendspieler, dass die einfach wieder die A-Mannschaft so sexy und gut finden, dass die da wieder Fußball spielen wollen, weil bei uns nach jetzigem Zustand zu viele Talente für weg von Hertha.
Sohn Benze gilt als talentierter Star und ist mit seinen 17 Jahren noch U17-Nationalspieler. Marton gilt als, Zitat, spielintensiver Defensivmann und Palko als toraggressiv. Alle zusammen bei Hertha, das riecht verdächtig nach Klüngelei. Der Tagesspiegel versichert allerdings, dass alle drei Brüder ihre Berechtigung im Profiteam haben. Damit ist Hertha jetzt wohl der familienfreundlichste Club in der Fußballliga.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass die Berliner Löwin auch in Texas ihr Unwesen treibt. Seit Christoph Kolumbus 1493 die ersten Wildschweine mit über den Ozean brachte, vermehrten sich die Tiere rasant in der westlichen Hemisphäre und sorgen dort heute für eine Menge Chaos. Die 6 mitgebrachten Tiere sind über die Jahrhunderte zu einer Horde von 6 Millionen Wildschweinen in den USA angewachsen. Mittlerweile sorgen sie für eine regelrechte Schweineplage im Süden des Landes. Ein Anwohner aus einer Gemeinde in Texas berichtet dem Medienportal The Independent von einer Horde Wildschweine in seinem Vorgarten, die dort ein heilloses Chaos hinterlassen haben.
Saw a ton of damage in our front yard, in our neighbor's yards, Some of the yards in, down the street were hit worse than others. You've seen one hog, right. And then you've seen them all, right? But then you see more and more, and then it's a whole family troop filing in. It's just really bizarre.
Die wendigen Wildschweine scheinen auch ohne Löwenkostüm ziemlich angsteinflößend zu sein. Statt gefundenes Fressen für die Medien landen in Texas die unliebsamen Wildschweine nun selbst auf der Tageskarte. Ich wünsche Ihnen jetzt einen tierisch guten Start in den neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und morgen hören wir uns hier wieder. Same time, same place.